Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit unserem Experten Jochen Siegert und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Wir haben für Sie im Angebot in dieser Woche: Deutschlands Sparer scheinen ähnlich träge unterwegs zu sein in diesem Zinserhöhungszyklus, wie das schon vor 3-4 Jahren der Fall war. Was heißt es eigentlich für Banken? Jochen gibt uns ein Update zur Payments-Strategie der EZB. Alles, was man darüber wissen muss, die hat ja ihre Leitlinien bekannt gegeben, wie die nächsten 1-2 Jahre im B2C, aber auch im vor allem im B2B-Markt aussehen sollen. Wir sprechen über die Entscheidung der Deutschen Bank, der Girocard treu zu bleiben. Da setzt man nämlich bei Deutscher Bank und Postbank auf Co-Badge-Karten als Maestro-Nachfolger Debit Mastercard und Girocard. Wir diskutieren auch mal, ob die große Erregung in der Finanzindustrie eigentlich berechtigt ist, dass der Staat künftig als Wettbewerber im Altersvorsorgedepot antritt gegen die Privatwirtschaft, sprechen über die Zahlen von Revolut, was man daraus ablesen kann, und haben Lob für die Deutsche Bank zu einem ganzen Stack Personalien, den sie bekannt gegeben hat. In diesem Sinne, viel Spaß. Hallo Jochen, herzlich willkommen im Podcast dieser Woche.
Hallo Christian.
Bist du schon in Osterstimmung, Ostereier schon versteckt?
Wir verstecken keine Ostereier mehr, aber ich komme langsam in die Osterstimmung rein, das stimmt, ja.
Die Sache mit dem Ostereier verstecken ist ja auch so eine Geschichte. Niemand sagt dir, das hier ist das letzte Mal, dass du mit Kindern Ostereier versteckst, aber irgendwann war das letzte Mal und erst Jahre später fällt dir ein, hat mir niemand gesagt, irgendwann 2018, 2019, das war jetzt das letzte Mal. Kann man ein bisschen wehmütig werden, oder?
Das stimmt, das ist bei uns genauso gegangen und ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal, dass wir es nicht mehr gemacht haben, ja.
Ich habe es mal versucht zu rekapitulieren und kam auf 2019, aber ob stimmt, wer weiß das schon. Danach, okay. Corona verschwimmt ja auch 3 Jahre lang alles ein klein wenig. Aber wir sind ja nicht hier, um über Ostern zu plaudern, wobei ein kleines Bild hätte ich. Es liegen ein paar Ostereier versteckt im Moment im Zinsmarkt, finde ich. Kannst du dir denken, warum?
Ja klar, die Zinsentwicklung und die Tatsache, dass die Zinsen steigen, auch wenn es die EZB-Zinsen noch nicht sind. Die Zinsen gegenüber den Endkunden, also zumindest auf der Einlagenseite, gleichgehalten werden. Also von daher ein schöner warmer Regen, Osterregen.
Ja, dir kann ich nichts vormachen. Tatsächlich ist es so. Wir haben ja schon drüber gesprochen, Zinserhöhungen werden eingepreist und selbstverständlich werden ja auch in den Anleihenmarkt eingepreist. Und ich habe mich mal umgeschaut und stelle fest, eine Bundesanleihe mit 6 Monate Restlaufzeit bringt ungefähr 2,4% Rendite im Moment und mit einem Jahr Restlaufzeit bis nächstes Jahr im April 2,6% Rendite. Und das ist ja schon mal für eine, muss man überlegen, hochliquide, bombensichere Bundesanleihe, die ich auch während der Laufzeit jederzeit verkaufen kann, ein ordentlicher Zinssatz. Und ich bin mal in diese Vergleichsportale rein, habe mal geschaut, was gibt's denn da eigentlich für Festgelder, und sehr erstaunt festgestellt, also wenn ich im Bereich guter Bonität unterwegs bin und als Kriterium mache, ich möchte gerne den Anbieter schon einmal im Leben gehört haben, der da aktiv ist, dann stelle ich fest, Morgan Stanley ist da beispielsweise dabei, 20 Basispunkte weniger auf 6 Monate als die Bundesanleihe gleicher Laufzeit. Und interessanterweise, bei einem Jahr Festgeld war es Klarna, die allerdings auch nur in Anführungszeichen 2,46% bieten, wenn ich im Bereich sehr gute Bonität unterwegs bin in der Spitzengruppe. Und da stellt man natürlich fest, hey, also es läuft wie im letzten Zinsanstiegszyklus, der Sparer, der Einlagekunde ist so träge, auf die Zinssituation zu reagieren, dass er sich im Moment über Vergleichsportale mit Zinsen abspeisen lässt, die niedriger sind als Bundesanleihen gleicher Laufzeit. Offensichtlich ist da überhaupt kein Wettbewerbsdruck, richtig was zu reißen. Zumindest noch nicht. Und das lässt natürlich erahnen, auch wenn er diese ganze Zinserhöhung, Inflation, Kriegsgeschichte, weiß Gott, nicht gut ist für die Banken. Aber ich glaube, in den ersten Monaten dieser Phase und im ersten Halbjahr, da wird man auf der Einlagenseite auch wieder richtig lecker was verdienen können.
Ja, die Treasury-Kollegen in den Banken verdienen im Moment wieder gut Geld und machen einen guten Job.
Weitgehend risikofrei, muss man auch dazu sagen. Total, das ist ja immer das Leckerste, ja. Wo Banken risikofrei Geld verdienen, da sind sie dann immer dabei. Also darf man gespannt sein, wie sich das niederschlägt. Ich glaube, das wird der erste unmittelbarste Effekt sein, den wir dann sehen, weil der zieht halt einfach unmittelbar, während die negativen Konsequenzen, Zurückhaltung bei der Kreditnachfrage, Risikovorsorge, brauchen halt eine Weile, um sich reinzuschleichen.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass auf der Zinsseite, auf der Kreditseite, das auch schon durchgereicht wird.
Ja klar, da ist man natürlich immer traditionell schneller unterwegs, sehen wir ja an den Bauzinsen, als das im Einlagenbereich ist. Das
genau,
ist, ja. Schön, eine Bank zu sein, halten wir fest. Ja. Aber ist ja nichts Neues. Ja, dann lass uns den anderen Themen dieser Woche noch widmen. Es gab ja zwei große Themen. Die EZB hat die Payment-Strategie vorgestellt für die nächsten Jahre. Bin ich sehr gespannt auf deinen Take. Die andere Geschichte war bei uns eine Nachricht, dass wir herausgefunden haben, dass die Deutsche Bank ihre Kartenstrategie für die nächsten Jahre wohl festgelegt hat. Und zwar weiter auf die Girocard zu setzen, bei Postbank wie bei Deutscher Bank und mit einem Co-Badge auszustatten von Debit Mastercard. Du bist aber, wie ich in unserem sehr kurzen Vorgespräch gehört habe, nicht überrascht.
Ja, also ich bin natürlich jetzt auch schon 2 Jahre raus, aber trotzdem war das jetzt keine wirkliche Überraschung, die Meldung für mich. Und wir müssen natürlich schauen, wenn wir die Details...
Hättest du mal schön mit mir teilen sollen, die Erkenntnis, aber nicht.
Ich glaube, ich habe da so ein paar Geheimhaltungsvereinbarungen noch unterschrieben, die auch nachträglich noch gelten. Aber ich glaube, das ist wenn man das mit im Detail analysiert, eine spannende Thematik, weil wenn wir schauen, die Deutsche Bank hat beide Produkte ja schon seit Jahren gehabt, also die Girocard Maestro-Karte als auch eine Mastercard Debit-Only-Karte, auch wenn die nur virtuell war, aber die war verfügbar und die war kostenlos auf dem Konto. Das ist damals rund um Apple Pay Start von der Deutschen Bank eingeführt worden.
Ja, erinnere ich mich noch, als das Riesenplakat auch an den Deutschen Banktürmen hing.
Exakt. Genau. Und im Grunde war es jetzt so, dass dann letztendlich seit Jahren beide Produkte parallel laufen und die Deutsche Bank, auch wenn es natürlich alles positioniert war und die eine Karte Plastik war, aber trotzdem die Deutsche Bank genügend Erfahrung und Informationen hatte, bei der Auswahl und quasi dann auf das richtige Pferd setzen konnte, nach vorne rausschauend. Und das neue Pferd ist halt dann insofern Girocard mit Mastercard Debit und nicht eine Mastercard Debit-Only-Karte, wie wir es bei Neobanken und Direktbanken teilweise sehen.
Ja, man muss ja dazu sagen, ich hatte eher so den Effekt, ach stimmt ja, bei der Deutschen Bank ist ja immer noch Maestro auf der Girocard drauf, weil das Thema hatten wir ja schon, glaube 2023 hinreichend durchgelutscht und da sind die meisten Banken in eine Richtung galoppiert, einfach nur mit Debitcard als Top of Wallet oder mit Co-Badge, wie es bei den Sparkassen Genobanken war. Aber die Deutsche Bank anscheinend groß genug mit ihrer Kundenzahl und eng verbandelt mit Mastercard, mit dem man ja exklusiv zusammenarbeitet, dass man einen schönen Waiver bekommen hat. Und obwohl eigentlich ja ab 23 keine Maestros mehr ausgegeben werden sollten, hat man das mal schön fleißig bis zum Schluss gemacht jetzt letztens, ja.
Ja, das liegt natürlich daran an den hausgemachten Problemen, Herausforderungen bei der Deutschen Bank mit der Postbank-Migration. Da wollte man jetzt nicht noch das andere auch noch mitmachen, wo man ohnehin so beschäftigt war. Und ich kenne ehrlich gesagt auch die Situation bei Mastercard gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Deutsche Bank die einzige Bank ist, die da noch ein bisschen Sonderstatus haben mochte und die Systeme halt dann halt noch ein bisschen weiterlaufen.
Wir haben uns da mal auch eine Übersicht nochmal erstellt, sind mal durchgegangen, welche Bank oder Bankengruppe arbeitet eigentlich wie. Und es ist eigentlich relativ simpel. Du hast Sparkassen, Genossenschaftsbanken und auch die großen kundenstarken Privatbanken, Deutsche Bank und Commerzbank, die arbeiten mit einer Co-Badge-Lösung. Und eine Stufe drunter, die HVB ist schon ausgeschert, die hat eine Debitcard als Top-of-Wallet, eine reine Debitcard. Eine Stufe drunter, die ganzen Direktbanken, die Neobanken, alle nur klassische Debitcard Visa oder Debitcard Mastercard als Top-of-Wallet-Produkt und die Girocard nur noch bepreist optional. Also es ist eine relativ klare Unterteilung mit einigen wenigen Ausnahmen, ja.
Also bei HVB wundert mich das auch nicht, weil das sind natürlich dann die globalen Systeme und Italien kennt eine Girocard nicht. Und warum dann irgendwie einen Sonderweg für Deutschland noch machen? Also von daher, das wundert mich
aber so,
nicht.
Aber so viele Retail-Kunden hat die auch gar nicht mehr.
Also exakt,
genau. Bewegt sich ja, glaube ich, sie veröffentlicht es nicht mehr, aber ich meine, es bewegt sich so im Bereich 2,5-3 Millionen oder so, laut den letzten Zahlen, die ich da im Kopf habe, ja. Und da ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, Umstellungen zu forcieren.
Und wir müssen auch berücksichtigen, das ist so ein bisschen auch in der ganzen Berichterstattung in den letzten Wochen untergegangen. Visa hat eine neue Statistik rausgebracht vor ein paar Wochen mit den neuen Debitkarten, mit dem Wachstum der neuen Visa-Debitkarten. Aber in dem gleichen Kontext war auch ein weiteres massives Wachstum der Visa-Own oder Mastercard-Visa der Bit-Only-Terminals. Also insofern die Schere zwischen den Visa-Terminals und den Girocard-Terminals geht weiter auf zugunsten von...
Da haben wir drüber berichtet, lieber Jochen, haben wir drüber berichtet.
Ah, okay, dann habe ich das auch nicht richtig gelesen bei euch.
Ich habe die Zahlen auch noch im Kopf. Also innerhalb von 3 Jahren sind wir von Akzeptanz-Terminals Visa von einer auf 1,9 Millionen und im gleichen Zeitraum war das Wachstum von Girocard-Akzeptanzstellen, ich glaube 250.000, so. Also das heißt, da ist eine Schere aufgegangen von roundabout 700.000 Terminals, die Debit-Card-only, also Visa-only oder muss ja sagen International Schemes Only akzeptiert. Streng genommen ist ja die Girocard auch eine Debitkarte. Und in der Akzeptanz kam die Girocard nicht hinterher. Wir haben es mal vor 1-2 Jahren, als ich das schon abzeichnet, den Sum-Up-Effekt genannt. Ja. Also natürlich die Terminals, aber so richtig verstanden haben wir es nicht, weil Sum-Up ist ja jetzt auch Girocard-fähig. Also wir haben so leichte Zweifel an den Zahlen, wie das gerechnet wird. Also 100.000 Smartphones sind da auch drin. In der Visa-Statistik kam mir sehr hoch vor, aber ich glaube, in der Tendenz stimmt's natürlich, ja.
Ja, das mit den Smartphones, da bin ich auch mit dabei. Ich habe bei, und selbst zu Best meine Frau, ich habe beim Sum-Up-Account einfach mal mein Smartphone und ihr Smartphone aktiviert, was wunderbar funktioniert. Und das geht natürlich jetzt nicht mit Girocard. Die normalen Sum-Up-Terminals sind für Girocard zertifiziert, aber vermutlich noch nicht live. Mhm. Sonst kann ich mir diese Differenz nicht erklären. Aber um auf unser eigentliches Thema zurückzukommen, das hat natürlich eine riesen Auswirkung, weil eigentlich war es doch immer so, dass man sagte, naja, ich brauche die Girocard für den Endkunden schon noch, weil der Endkunde sonst auf Akzeptanzlücken stößt, wo er vorher bezahlen konnte und dann plötzlich nicht mehr bezahlen kann. Das scheint sich so ein bisschen das Narrativ langsam zu drehen.
Lass uns auch noch über das zweite große Payment-Thema der Woche sprechen, die Payment-Strategie der Europäischen Zentralbank. Also ich glaube, das ist offen gestanden Thema. Wir haben zwar im Newsletter darüber berichtet, aber wenn ich morgens in der S-Bahn sitze, den Newsletter lese, um 7 Uhr oder irgendwie verschlafen mit dem Handy in der Hand herumfummele, das ist nicht unbedingt das, wo ich richtig eintauche, was da drin steht. Drum als Service für alle Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer, die sich überhaupt nicht mit diesem 19-seitigen EZB-Traktat beschäftigen hat, kannst du ein Executive Briefing liefern? Was muss ich wissen über die Payment-Strategie der EZB, die sie geoutlined hat letzte Woche?
Also für Payment-Konnoisseure war die dann doch etwas überraschend, dass die EZB sich dann doch so klar positioniert hat, was vorher immer so ein bisschen unklar war und im Nebel gelassen wurde. Also was ist eigentlich neu an dieser Payment-Strategie? Bislang wissen wir, die EZB hat den digitalen Euro ins Zentrum gestellt und sehr stark auf den Retail-Bereich fokussiert. Sehr zum Unmut auch von lokalen Nationalbanken, insbesondere der Industrienationen, die gesagt haben, wir brauchen eigentlich nicht wirklich den Retail-digitalen Euro, wir brauchen eigentlich einen Wholesale-digitalen Euro. Da haben wir eine viel stärkere Nachfrage von der Industrie. Aber was man mir sagte, war, das gab mal irgendwo eine Abstimmung, da hat jedes europäische Land eine Stimme gehabt und die Nicht-Industriestaaten haben einfach die Industriestaaten überstimmt zum digitalen Retail-Euro und deswegen haben wir den und die EZB hat sich damit beschäftigt. Nichtsdestotrotz hat die EZB natürlich dann auch auf Druck der Industrie und auch der lokalen Zentralbanken, unter anderem der französischen und der deutschen und glaube auch der italienischen, da eine Wholesale-B2B-Strategie langsam aufgebaut. Also es war immer noch der Fokus auf den Retail, aber man hat hintendran so ein bisschen auch am B2B-Thema gearbeitet. Und genau das ist jetzt in dieser neuen Strategie viel stärker verankert. Also man hat dann wirklich eine Dual-Strategie gesagt, wir wollen nicht nur auf der Retail-digitalen Euro-Seite das als strategisches Zentrum setzen, sondern eben auch im B2B und Wholesale. Und hat dann im Grunde die Punkte, die immer so ein bisschen schon durch den Markt gewabert sind, wie das dann ausgestaltet wird, jetzt nochmal in dem Papier ganz klar festgezurrt.
Ich habe es mir natürlich auch in Ruhe durchgelesen. In Sachen digitaler Euro marschiert man ja souverän und strammen Schrittes weiter. Ja, wir sind so, ja, das wird kommen und er wird doch vor allen Dingen an der Spitze des ganzen Systems stehen. Unten drunter stellen wir uns vielleicht vor digitale Einlagen. Darunter als Ergänzung vielleicht regulierte Stablecoins, aber ganz oben in der Nahrungskette, da steht der digitale Euro, ja.
Ja, das ist jetzt auch keine wirkliche Überraschung. Man muss man nur jeden Tag in die Zeitung schauen und kriegt die Gründe dafür geliefert, warum wir eine souveräne europäische Infrastruktur brauchen. Und wir müssen auch immer noch sagen, also die alternativen Lösungen von der Industrie, also die Veros dieser Welt, sind halt fragmentierte regionale Lösungen, keine paneuropäische Lösung. Mhm. Und auch wenn da jetzt irgendwie Interoperabilität etc. In den Raum gestellt wird, live ist es alles noch nicht. Und insofern, die EZB geht da voran schafft da Fakten.
Ja, lass uns einen größeren Themensprung wagen zu einer Geschichte, die bereits vergangenen Freitag durch den Bundestag gegangen ist, die allerdings erst wenige Tage vorher festgezurrt worden ist und ein Riesenaufreger für unsere Banken und angeschlossene Asset Manager, Versicherer etc. ist. Das Altersvorsorgedepot, das kommt. Und es ist wütende Toberei in der Branche, weil der Staat ein eigenes Produkt anbietet. Ich bin gespannt, wie du dazu stehst, Jochen. Findest du es gut oder findest du es nicht gut, dass er sich da reinmischt?
Also erstmal finde ich gut, dass der Staat hingegangen ist und den Kostendeckel, den maximalen Kostendeckel von 1,5% auf 1% reduziert hat.
Das ist schon sehe ich genauso. Also 1,5%, so ein absurder Anachronismus. Bin ich schon bei dir.
Ja, also und da hat mich auch dann das überschäumende Lobbying, Gegenlobbying und die Reaktion dann auch sehr überrascht nach dem Motto, also müssen wirklich mal die Kirche im Dorf lassen. Also das ist zu viel, 1,5. Aber gut. Und dann das andere ist natürlich die Sache mit dem mit der Tatsache, dass auch jetzt Selbstständige wieder mit drin sind. Das fand ich auch sehr gut, weil die waren ja zwischenzeitlich raus, also beim Übergang des FDP-Ministeriums aufs SPD-Ministerium ist dann der Arbeiter und der Angestellte wieder ins Zentrum gestellt worden. Insofern gut, dass jetzt auch die Selbstständigen wieder dabei sind. Und ob der Staat es jetzt macht oder nicht macht, gut, wir haben ja da auf europäischer Ebene ein paar Vorbilder, aber ich finde, Wettbewerb ist gut und wenn die Industrie dann die staatlichen Lösungen unterbietet mit besseren Konditionen und besseren Lösungen, ist das doch eigentlich nur gut für den Wettbewerb.
Mhm. Ja gut, da argumentiert der Marktwirtschaftler natürlich, das kann überhaupt nicht sein, dass der Staat da mitmischt und den Wettbewerb verzerrt, weil es ist ja durchaus nachvollziehbar, wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, vergleichbare Produkte, da habe ich Anbieter A, Anbieter B und da habe ich den Staat. Naja, dass ich mein Geld möglicherweise lieber dem staatlichen Modell anvertraue, ist nachvollziehbar und dass ich da auch möglicherweise aufgrund von Skaleneffekten, weil das Produkt des Staats vermutlich sehr viele Kunden generieren wird, natürlich auch genau die Skaleneffekte habe, die ich dann weitergeben kann, auch in günstigeren Kosten. Ich bin da offen gestanden auch eher indifferent unterwegs, stelle aber fest, genau über diesen Punkt, dass der Staat da als Akteur eintritt, da steht komplett im Mittelpunkt des Feedbacks aus der Industrie, diese genaue Ausgestaltung, 1%-Deckel und Selbstständige und Förderhöhe, das scheint durchzurauschen. Das große Thema ist, wow, da tritt der Staat jetzt ein in der Geschichte. Ich bin aber froh, dass überhaupt was passiert, weil wirklich seit locker 15 Jahren diskutieren wir drüber, über diese Reform und nie ist es vom Fleck gekommen. Und ich war ja schon Pessimist, ob das überhaupt jetzt vom Fleck kommt. Bin auch immer noch nicht sicher, ob nicht irgendwas in den nächsten 8 Monaten auch passiert, dass das von den Gleisen fliegen lässt. Und jetzt haben wir es endlich mal revolutioniert. Da bin ich jetzt erstmal zufrieden drüber, bevor man sich schon wieder in den Details verliert und drüber aufregt, was da passiert.
Ja. Ja, und ich kann natürlich auch ein bisschen nachvollziehen, man hatte von Seiten an der Bank oder der Brokerage-Seite sich natürlich auf eine schöne Sonderkonjunktur eingestellt, die jetzt ein bisschen getrübt ist, weil es natürlich auch dieses staatliche Depot gibt. Aber so be it, es wird trotzdem eine Sonderkonjunktur geben. Und ich glaube, gewinnen in dem ganzen Spiel werden eher die Banken und Fondsgesellschaften und nicht die Versicherung. Und wenn wir dann noch überlegen, dass...
Ja, die kriegen möglicherweise auch ihre Versicherungsassets abgezogen. Ja?
Exakt, genau.
Gewechselt wird.
Genau.
Ja.
Genau. Und wenn man dann überlegt, dass dann die Leute ihre Riester-Rente, die eher Versicherungsprodukte sind, in Kapitalmarktprodukte transferieren. Erst recht, ja.
Mhm. Gibt noch eine andere Geschichte. Ich kann ja vermutlich auch überzahlen bis zu einem bestimmten Betrag und da eine schöne Steuerstundung erreichen, indem ich meinen Vertrag da überzahle. Ist natürlich auch sehr interessant, wenn ich ein sehr kosteneffizientes Produkt habe, was vielleicht sogar mit dem klassischen ETF-Sparplan mithalten kann. Dann ist es natürlich auch eine Grätsche zu sagen, ich zahle da einige tausend Euro in das Produkt ein, die ansonsten vielleicht in einen ungeförderten Sparplan geflossen wären. Auch kleinerer Markteingriff, wo ich auch sehr gespannt bin, wie sich das in der Praxis entwickeln wird. Ja,
ja, also ich glaube, unterm Strich ist das für die Industrie und für die Kunden was sehr, sehr Gutes, was da auf uns zukommt. Ja. Wir müssen da mal schauen, wie die Marktanteile sich dann konkret verschieben und wer dann vielleicht in ein, zwei Jahren der wirkliche Profiteur ist von dem Thema. Aber also ich finde unterm Strich sehr, sehr positiv für die Endkunden, für die zukünftigen Rentner, für die Sparer und auch für die Industrie.
Wenn man natürlich jetzt wieder defätistisch herummotzen möchte, dann würde ich mal sagen, ich bin mal gespannt, ob es der Staat dann tatsächlich schafft, in den 8 Monaten bis zum 01.01.2027 solche Themen wie Verwaltung, Legitimationsprozesse etc. auf die Kette zu bekommen und ein Produkt an den Staat zu bringen. Und darf mal gespannt sein. Ich trau mir kein Urteil zu, aber mit meiner Erfahrung mit staatlichen Stellenbürokratie und Umsetzungszeiten aus den letzten Jahren, auch mit Wallet-Lösungen, könnte man, glaube ich, skeptisch werden, ja.
Im schlimmsten Fall, wenn ich da in der Entscheidung wäre, würde ich einfach hingehen zu irgendeinem der großen Broker oder Fondsgesellschaften und sagen, stellt mir ein White-Label-Produkt hin und ich vermarkte das. Aber not invented here und dann wird es dann doch vielleicht in-house gebaut.
Okay. Mal schauen. Ja, sehr schön. Wir hatten auch in der vergangenen Woche Zahlen von Revolut und da würde mich auch mal dein Take interessieren. Wir haben ja mittlerweile das Thema, wenn wir über Neobroker reden, dann redet man ja synonym von Trade Republic mittlerweile, was ja sehr viele Wettbewerber auch ärgert, weil gut, es ist einfach, was die Kundenzahl und das Wachstum angeht, so. Und bei Revolut ist das ähnlich. Wenn man über Neobanken redet, redet man synonym von Revolut. Die haben ein paar Eckdaten wieder geliefert, hochprofitabel, 2 Milliarden Gewinn, 68 Millionen Kunden, die 58 Milliarden Euro auf ihren Konten liegen haben und in Deutschland sind sie jetzt bei 3 Millionen Euro. Wir hatten da eine kleine interne Diskussion, der Heinz-Roger Doms und ich meinte, könnte doch mal drüber reden, warum sie in Deutschland eigentlich nicht so stark wachsen. Und jetzt ist die Frage, 2025 ist man um 800.000 Kunden in Deutschland gewachsen. Ist es viel, weil 800.000 Kunden in Deutschland zu gewinnen, ist doch ein Wort? Oder ist es wenig, weil das Kundenwachstum in anderen Regionen halt roundabout 20 Millionen waren im letzten Jahr? Was sagst du dazu?
Ja, also ich glaube, 800.000 ist schon mal ein Riesenerfolg und ich glaube, der eine oder andere Direktbank und Direktbroker würde sich vermutlich über 800.000 Kunden sehr, sehr freuen. Also von daher ist es eher vielleicht so dieser Bias, weil wir die internationalen Zahlen sehen und dann vergleicht das mit Deutschland und dann scheint Deutschland ein bisschen weniger, aber für den deutschen Markt ist 800.000 schon mal ein Riesenwort. Ich muss allerdings sagen, dass die Value Proposition von Revolut in anderen Ländern deutlich stärker ist. Also insbesondere in den Ländern, wo ich jetzt nicht den Euro habe, sondern eine lokale Währung. Und egal, wenn ich dann außerhalb meines Landes bezahle, dann mit großen, teuren Auslandseinsatzentgelten noch wahnsinnig viele hohe Gebühren habe und auch Auslandsüberweisungen viel teurer sind. Da ist natürlich dann der Mehrwert, den Revolut bringt, deutlich höher im Vergleich zu uns, wo ein Großteil natürlich entweder national oder paneuropäisch in Euro-Transaktionen laufen und wir keinerlei zusätzlichen Gebühren haben. Und nur wenn wir halt mal in Nicht-Euro-Land gehen, haben wir dann Gebühren. Aber das ist dann im Kontext deutlich weniger als beispielsweise bin ich ein Schweizer, bin ich ein Brite, bin ich ein Däne, wo ich viel mehr internationalen Zahlungsverkehr habe und deswegen natürlich auch viel höhere Gebühren bezahlen muss bei den etablierten Playern.
Ja, ich glaube, die Zahlen decken genau deine These. Wo ist Revolut extrem stark und wachstumsstark? Das ist halt UK, klar, ein Drittel des Kundenstamms. Rumänien, auch ein Riesenmarkt. Ich glaube, über 5 Millionen Kunden da. Und da habe ich natürlich auch genau dieses Währungsthema, was ich vielleicht in anderen Ländern, na klar, in Deutschland naheliegenderweise nicht habe, wo ich in einem großen Währungsraum sitze. Es gibt ja noch ein weiteres Thema, das ist die Höhe der Einlagen. Die kann ich ja ganz einfach durch eine Division errechnen. Gut 800 Euro liegen im Schnitt auf den Konten drauf. Und das ist natürlich ein veritables Argument, dass die Kundschaft mutmaßlich sehr jung ist, weil es ist einfach so, wenn man ja jünger ist, dann bewegt sich das Konto häufig im dreistelligen Bereich. Und das ist natürlich auch das klassische Experimentier-Zweitkonto ist. Ich glaube, auch Analysten sagen, knapp die Hälfte der Nutzer verwenden Revolut nur als Hauptkonto und die Zweitkontenquote liegt bei über 50%. Und Welche Richtung schlägt das ein? Welchen Take hast du dazu?
Kann ich mich nur einreihen? Also ich habe das auch als Zweitkonto. Genauso wie ich auch die Kollegen von N26 zumindest als Privatkonto, als Zweitkonto habe. Und von daher, das ist, glaube ich, eine Herausforderung für viele dieser Neobanken, die Kunden von diesem Zweitkonto auf ein Vollkonto zu transferieren. Aber da habe ich zumindest das Gefühl, dass die Kollegen von N26 da sehr, sehr stark aktiv dran sind und da auch einen guten Job machen. Und ich nehme an, bei Revolut ist das nicht anders, dass die erstmal versuchen, den Kunden zu bekommen, über Zweitkonto zu wachsen, Erfahrung zu sammeln mit dem Kunden und dann langsam mit Aktionen versuchen, ihn auf eine Voll- oder Erstbankverbindung zu transferieren.
Man sucht natürlich immer Parallelen in den Geschichten, die man bei anderen wachstumsstarken Konzernen erzählt bekommen hat. Also bei Revolut habe ich ganz stark das Gefühl, dass das Thema Einlagenhöhe das Abwehrargument Nummer eins ist, was man hier so im deutschen Retailmarkt und von Privatkunden Führungskräften hört, so nachdem man sagt, naja, gucken Sie sich das mal an und wir hören sogar von unseren Kollegen in Italien oder in anderen Ländern, dass die durchschnittlichen Einlagen noch ganz, ganz, ganz viel niedriger sind und wirklich nur minimal sind und dass das kein Akteur ist, vor dem wir uns wirklich Sorgen machen. Erinnert mich so ein bisschen an Trade Republic. Naja, die mit ihrer Freibierstrategie, solange die Zinsen zahlen und Cashbacks geben und sonst was, müssen wir die auch nicht ernst nehmen? Ist das kein Wettbewerber? Könnten wir auch so wachstumsstark sein, wenn wir das Geld ausgießen würden? Ist jetzt verstummt, seit Trade Republic profitabel ist. Und ja, Revolut ist halt mit dem, was sie da machen, eben auch hochprofitabel. Gespannt, wie es weitergeht. Ja.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das Dramatische. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Strategie. Ich schiebe das Geld den Kunden rein und wachse darüber unprofitabel, sondern sie wachsen profitabel. Mhm. Und das ist eigentlich die große Herausforderung, wie ich dann, obwohl ich so sehr attraktive Konditionen mache, das Tagesgeldkonto ist ja auch sehr attraktiv auf dem EZB-Niveau, wie ich dann die Kunden davon mit eigenen Produkten abhalten soll, bei mir zu bleiben.
Ja, was ich auch immer wieder höre, ich muss es offen gestanden auch mal ausprobieren. Ich gebe zu, ich habe noch gar kein Revolut-Konto. Ich höre aber immer wieder in meinem Bekanntenkreis, dass der familieninterne Sprung total geil gelöst war. Das heißt, wenn Eltern Revolut-Konten haben und die Kinder kommen ins Kontoalter, dann den Kindern ein Revolut-Konto und eine Karte zuzuschanzen, dass das super gut auch mit Control und whatever klappen würde. Ich glaube, da muss mein Sohn auch mal als Versuchskaninchen herhalten demnächst. Ich werde da auch mal ein Konto eröffnen und mal schauen, wie das funktioniert. Ich hab's jetzt so oft gehört, es interessiert mich jetzt auch mal, ob das tatsächlich so ist. Ja.
Also wenn ich das vergleiche, N26 und Revolut, ist das aus meiner Sicht mehr oder weniger gleich gelöst. Der einzige Unterschied, dass Revolut auch eine Kinder-App hat, also sprich, das Kind dann auch in der App den Kontostand sehen kann. Das ist bei N26 nicht. Ich nehme an, dass es geschuldet ist von einer schnellen Go-to-Market von dem Kinderprodukt und das wird dann vermutlich auch irgendwann nachgelegt von N26. Aber sonst ist das eigentlich mehr oder weniger gleich.
Ja, prima. Jochen, unsere Zeit neigt sich zum Ende. Du weißt ja, es gibt Stromschläge, wenn wir über 30 Minuten sind, aus dem Mikro raus. Letztes Thema würde ich ganz gerne mal ein Lob aussprechen. Und zwar an die Deutsche Bank in Sachen Personalien. Könntest du dir denken, warum? Wir motzen ja immer so viel, man muss auch mal loben, finde ich. Gerade Ostern, Osterstimmung, ja.
Du meinst, dass sie endlich einen Nachfolger für Herrn Leukert gefunden haben? Oder eine Nachfolgerin?
Richtig, aber das hatte ich jetzt offen gestanden überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber das passt natürlich auch ins Lob, das wir eigentlich mal aussprechen wollten, in Sachen Personalien bei der Deutschen Bank. Und zwar hat die Deutsche Bank tatsächlich ja eine interne Nachfolge für ihren scheidenden IT-Vorstand Bernd Leukert gefunden. Nach, ich glaube, knapp einem Jahr Suche, der ist ja interimistisch immer noch im Amt, weil man niemanden gefunden hatte. Und jetzt hat man als interne Lösung Marie-Jeanne Devadin präsentiert. Kann man sich natürlich fragen, wenn es eine interne Lösung gibt, warum ist man da nicht schon deutlich früher drauf gekommen? Klingt immer so ein bisschen nach 1b, aber wollen wir mal nicht lästern. Nee, ich meinte was anderes. Ich meinte, dass wir hier auch im Podcast ja schon lange drüber gesprochen haben, wer eigentlich die starke Nummer 2 hinter Christian Sewing ist. Und es gab ja auch letztes Jahr ein spannendes Stück, dass sich da auch die Aufsicht für interessiert, für so eine Struktur im Vorstand. Und jetzt hat die Deutsche Bank im Zuge dieses Personalrundumschlags etwas bekannt gegeben, wo sich eigentlich jeder aussuchen kann, was er rauslesen möchte. Einerseits ist zum Stellvertreter von Herrn Sewing Fabrizio Campelli ernannt worden, der Leiter der Unternehmens- und Investmentbank. Denn, weiß ja, James von Moltke ist ausgeschieden per Mitte März, der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Und Stefan Hoops ist parallel zu seinem Job als CEO der DWS, auch in den Vorstand der Deutschen Bank eingerückt. Und das lässt natürlich viel Raum für Fantasie, da kann jeder reininterpretieren. Ha, Campelli ist eine mögliche Nummer zwei, jetzt haben wir es auch endlich richtig formal. Natürlich, oh Mensch, der Hobst, der ist auch noch ein paar Jährchen jünger, der ist noch nicht mal 50, leistet gute Arbeit bei der DWS, erreicht seine Ziele, hat ambitionierte neue Ziele, wäre ja auch ein Nachfolger. Richtig interpretiert? Wie findest du es?
Total, total. Und vor allem die Tatsache.
Widersprich mir gerne.
Nee, sehe ich genauso. Und die Tatsache, dass man natürlich auch jetzt zwei sehr motivierte Vorstände hat, die dem gleichen Ziel hinterherlaufen, ist natürlich auch, glaube ich, für die Deutsche Bank gar nicht so verkehrt. Und ja, es zeigt sich, glaube ich, dann, wer dann am Ende des Tages das Rennen macht. Und man hat natürlich auch eine Fallback-Strategie, falls vielleicht der eine oder andere dann doch auf dem Weg nochmal stolpert.
Ja, meine persönliche Meinung ist ja, Stefan Hobst hatte bei der DWS, habe ich hier schon mit Bernd, glaube ich, geäußert, hat er Ziele selbst gehabt im Rahmen der Deutsche Bankstrategie bis Ende 25, wo man schon dachte, oh, ob das mal funktioniert. Das hat funktioniert. Die DWS hat auch die meisten Peers outperformed und jetzt haben sich ja nochmals neue Ziele bei der DWS gesetzt, wo man wieder sagt, oh, so, ob das mit den Flows und den Gewinnen alles so funktioniert. Also ich glaube, wenn er die Ziele auch nochmal erreicht, wird es aber relativ schwierig, an ihm vorbeizukommen, weil es eben nicht nur Markt-Windfall ist, sondern sich da in Sachen Effizienz, Flows etc. auch gute Ziele gesetzt worden sind. Bin ich sehr gespannt, aber da setze ich meine Karten eher auf Hobst, ja.
Würde ich auch machen, vor allem wenn man auch schaut, Campelli ist Anführungsstrichen nur Investment- und Corporate Banking-Vorstand seit geraumer Zeit, hat aber in der Bank links und rechts nichts anderes gesehen. Während Hobst ja im Grunde mit Ausnahme auf der Retail-Bank-Seite, wobei man natürlich jetzt vielleicht im Asset Management auch die Retail-Komponente mit reinsetzen kann, mit Ausnahme der Retail-Bank alle Stationen der Bank durchfahren, also Investmentbank, Corporate Bank, jetzt DWS in Leitungsposition und dann eigentlich breiter aufgestellt ist als Campelli.
Ja, gut, dann sind wir uns ja blöderweise einig. Da muss ich nächste Woche nochmal Bernd befragen, wie er die ganze Geschichte sieht. Vielleicht hat er dann wenigstens eine Minderheitsmeinung, aber glaube ich, alle einig sind. Angesichts der fragilen Situation ist extrem viel marktabhängig. Wenn du natürlich CEO von so einem Asset Manager bist, und dir schmilzen die Assets marktbedingt weg in den nächsten 6 bis 12 Monaten, weil sich der ganze Konflikt ausweitet, dann fliegen dir natürlich auch sämtliche Kennziffern um die Ohren und all das, wovon du seit Jahren profitierst. Steigende Assets bei vergleichbaren Fixkosten, das verdreht sich dann natürlich in die andere Richtung und ich habe die Kosten immer noch, aber blöderweise schmilzt mir die provisionstragende Basis zusammen. Hat man ja auch schon mehrfach durchexerziert. Ja.
So oder so, ich glaube, die Deutsche Bank ist in einer sehr komfortablen Situation, auch in der potenziellen Nachfolge zwei sehr, sehr starke Kandidaten zu haben. Und ich glaube, das ist eine Situation, die bei der einen oder anderen Bank so, glaube ich, nicht der Fall ist.
Ja, gut, wir wollten ja loben, aber jetzt fangen wir schon wieder an zu spekulieren, drum brechen wir an der Stelle besser mal ab, oder
Jochen? Gehen wir erstmal in Urlaub und lass uns alles mal sacken.
Ja, und unsere Hörerinnen und Hörer haben vielleicht sogar ein bisschen Nutzwert mitgenommen, was die Rendite von Bundesanleihen angeht. Das heißt ja immer, Nutzwert, 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 ja, ganz wichtig im Finanzjournalismus.
Genau, mal gucken, wie lange es dauert, bis mal kurz recherchiert wird, was kostet der Kauf einer Bundesanleihe.
Führt mich natürlich zur Frage, das noch ganz zum Schluss. Chase hat ja seinen Markteintritt angekündigt. Der müsste ja im zweiten Quartal laufen, vielleicht am Ende des zweiten Quartals. Ist natürlich hochspannend. Da ist natürlich der Spielraum, jetzt richtig einen rauszuhauen, ist jetzt ein bisschen größer geworden, ja, in dem Zusammenhang. Wenn ich sage, die Zinsen steigen, die können richtig einen brennen lassen. Und das ist ja, wenn man sich festgelegt hat, wir kommen als erstes mal mit einem Tagesgeldprodukt, da gibt's natürlich auch eine monströs wichtige Zahl. Wie viel stellen Sie in Aussicht, wie lange und bis zu welchem Betrag, richtig?
Total und vor allem, wenn auch das Einführungsangebot der Kollegen von der BBVA jetzt dann auch nach einem Jahr ausläuft, liegen da auch bestimmt etliche Gelder herum, wo die Kunden sich überlegen so, bleib ich jetzt bei der BBVA oder ziehe ich es auf jemand anderen und da kommt insofern Chase eigentlich zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, ist ein Paradies für Zinshopper, die allerdings, wie wir ja anfänglich festgestellt haben, offenbar noch nicht so richtig aktiv sind. Nun gut. Jochen, ich sag dir vielen herzlichen Dank für diese Woche, ja?
Dann mach's gut. Tschüss. Schöne Osterferien. Ciao.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com.